Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Ab jetzt ist alles anders, Leben nach und mit einer schwerwiegenden Diagnose. Dieser Podcast hat es sich zum Ziel gesetzt, sich mit den mentalen Herausforderungen auseinanderzusetzen, die die allermeisten Menschen durchleben, wenn sie eine schwerwiegende Diagnose erhalten. Denn die körperlichen Beschwerden, damit umzugehen, mit den Therapien und Nebenwirkungen, das ist das eine. Das andere ist, mental und psychisch zu verstehen und zu verarbeiten, was da gerade mit einem passiert. Viele Menschen stoßen in dieser Situation auf ähnliche Fragen, von ganz praktischen Dingen, die plötzlich ganz anders sind, bis zur Frage, wie man mit der Angst vor einer ungewissen Zukunft umgeht. Für diesen Podcast versuchen wir deshalb, eine Vielzahl an Stimmen einzufangen, von PatientInnen über TherapeutInnen und PsychologInnen bis zu Menschen, die in der Pflege arbeiten. Und für die zweite Staffel, haben wir uns auch einen Schwerpunkt gesetzt, nämlich die Frage, wie man eine richtige, eine gute Entscheidung treffen kann. Und genau darum soll es auch heute in dieser Episode gehen. Denn heute dreht sich alles darum, wie unsere Hirne funktionieren, in welche psychologischen Fallen wir sehr, sehr leicht tappen, einfach nur, weil wir Menschen sind und Informationen auf eine bestimmte Art und Weise verarbeiten, die für rationale oder ausgewogene Entscheidungen, nicht immer hilfreich ist. Egal, ob wir mathematisch begabt sind, ob wir logisches Denken schätzen, ob wir glauben, rationale Menschen zu sein oder nicht. Wir alle unterliegen sogenannten kognitiven Verzerrungen. Oder wie Psychologin Lisa Göschelberger es auf den Punkt bringt.
Wir haben natürlich auch so Wahrnehmungsfehler, die hat jeder von uns.
Und diesen Wahrnehmungsfehlern, denen wollen wir uns heute widmen. Genauso wie Sie in dieser Episode von Klaas Röhl hören werden. Er ist Vater einer mit einer schwerwiegenden Krankheit diagnostizierten Tochter. Und er erzählt, wie sein Zugang ist zur Frage nach Verantwortung und Entscheidungsfindung. Bevor wir loslegen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Iris Brodschnik und ich bin Journalistin. Und für diese Staffel habe ich mit meiner Kollegin, mit Sandra Herbsthofer, zusammengearbeitet. Dieser Podcast ist finanziert durch die AOP Health. Also beginnen wir am Anfang, bei dem Grundwert, den wir gerne Entscheidungen geben würden. Vor allem, wenn es um so etwas Naturwissenschaftliches wie unsere Gesundheit, die Medizin oder unseren Körper geht. Ich glaube, ich spreche dafür viele, wenn ich sage, wir wollen am liebsten möglichst rational entscheiden. Was ist gut, was ist schlecht, wer hat die richtige Meinung, wer die richtigen Argumente. Am allerbesten sollte vielleicht noch jemand das Risiko einschätzen und uns zusätzlich sagen können, ob wir auf der Seite stehen, die zu 40% von der Therapie profitieren wird, oder doch auf der anderen Seite. In einer idealen Vorstellung sammeln wir alle Informationen, legen sie vor uns auf den Tisch, wiegen die eine gegen die andere Möglichkeit auf und entscheiden uns natürlich für das Richtige. Aber es ist natürlich klar, wenn man das so ausspricht, dass man darüber fast lachen muss. Selbst mit allen Informationen kann man nicht die Zukunft vorhersehen. Ganz abgesehen davon, dass wir niemals alle Informationen sammeln können. Und es beginnt auch schon viel früher, nämlich bei der Vorstellung, dass wir in einer Ausnahmesituation, und das ist eine Diagnose nun mal, dass wir in dieser emotional beladenen Ausnahmesituation optimal funktionieren und rational handeln könnten. Dabei funktioniert das ja selbst im Leben ohne Diagnose nicht ganz so gut. Wir kaufen Häuser, weil wir uns dort wohlfühlen und übersehen wissentlich notwendige Renovierungsarbeiten. Wir wählen Parteien, weil sie uns emotional ansprechen, ohne dass wir notwendigerweise das gesamte Parteiprogramm kennen. Wir verlieben uns in Menschen, von denen wir wissen, dass wir möglicherweise nicht die ganz gleichen Lebensvorstellungen haben. Oder wir kaufen spontan Kleidung, die wir niemals tragen werden, weil sie uns eigentlich zu klein ist. Das menschliche Gehirn, so sind sich verschiedene Wissenschaften mittlerweile einig, ist schlecht für Rationalität gerüstet. Und das liegt zum einen daran, dass wir selbst unserer eigenen Wahrnehmung nur schlecht trauen können. Denn wir ordnen das, was wir sehen, immer in unser eigenes Denkmuster ein, wie die Psychologin Lisa Göschelberger erklärt.
Wir haben alle so unsere Meinung, unsere Werte, die sind auch ganz was Wichtiges. Aber es ist natürlich schon so, wenn wir jetzt Informationen suchen oder auch Informationen bekommen, dass wir die entsprechend halt einfach auch filtern. Kennt jeder wahrscheinlich, weiß ich nicht. Man überlegt sich ein neues Auto zu kaufen, weiß ich nicht, in der Farbe Gelb, weil das hat sonst keiner und ich möchte gern was Außergewöhnliches und plötzlich fallen mir überall lauter gelbe Autos auf. Und da ist es halt auch ähnlich. Das heißt, dass wir halt natürlich Informationen, Fakten, die eher zu unserer Meinung passen, mehr wahrnehmen, dem mehr Gewicht geben oder die uns besser merken als andere.
Mit dem Wunsch nach einem gelben Auto verändert sich plötzlich unsere Wahrnehmung. Was vorher unsichtbar war, scheint plötzlich überall zu sein. Auf eine Diagnose übertragen könnte das heißen, dass man plötzlich überall davon hört und liest, vielleicht sogar überall von Horrormeldungen hört und liest oder dass einem Nebenwirkungen mehr auffallen, weil man weiß, dass sie vorkommen könnten. Häufigkeitsillusion oder Frequency Illusion nennt man das in der Psychologie. Und das ist nur Wahrnehmungseffekt Nummer 1, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Ähnlich schwer tun wir uns dabei einzuschätzen, was denn nun wie wahrscheinlich ist. Wenn wir danach suchen, dann sehen wir es öfter. Das war Effekt Nummer 1. Aber auch der umgekehrte Effekt kann eintreten. Wenn etwas nämlich medial sehr präsent ist, wenn, sagen wir, plötzlich alle von gelben Autos sprechen, dann glauben wir, dass das, worüber gesprochen wird, eher wahrscheinlich ist als etwas anderes. Unsere Wahrnehmung wird dahingehend verzerrt, dass wir plötzlich glauben, mehr gelbe Autos zu sehen. Einfach weil alle auf Social Media oder im Freundeskreis oder im Fernsehen oder in der Zeitung über gelbe Autos sprechen. Und zusätzlich?
Dinge, die einfach für uns sehr emotional sehr präsent sind, die medial sehr präsent sind, das kommt uns dann halt einfach auch viel, viel wahrscheinlicher vor. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in meinem Umfeld drei Freundinnen habe, die Brustkrebs haben, stellt sich meine eigene Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu bekommen, viel, viel höher ein. Ja, obwohl sich meine persönliche Wahrscheinlichkeit durch die drei Fälle nicht verändern.
Ich möchte das nochmal wiederholen. Durch die Häufigkeit in meiner Umgebung ändert sich die Wahrscheinlichkeit nicht. Auch wenn es uns so vorkommt. Wer auf einmal mehr Sechser würfelt, glaubt Glück zu haben und glaubt, dass er beim nächsten Mal möglicherweise wieder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einen Sechser würfeln wird. Aber das ist natürlich nicht so. Der Würfel merkt sich nicht, was davor gewürfelt wurde. Und Brustkrebs im Freundeskreis ist nicht übertragbar. Aber ich glaube, wir kennen diesen Effekt alle. Wir fallen, auch wenn wir uns als eher rationale Menschen bezeichnen würden, trotzdem leicht darauf hinein. Wer einen Namen dazu haben möchte, dieser psychologische Effekt nennt sich Verfügbarkeitsheuristik. Was uns leider gar nicht dabei hilft, dieser Verfügbarkeitsheuristik etwas entgegenzusetzen, ist die Tatsache, dass uns emotionale oder auffällige Fälle sehr viel stärker im Gedächtnis bleiben. Wenn wir jemanden kennen, der von jemandem gehört hat, dem zum Beispiel die Haare ausfielen, nachdem er ein spezifisches Medikament eingenommen hat, dann werden wir uns daran erinnern. Auch wenn wir es selbst nicht überprüfen können, ob diese Geschichte denn nun wahr ist, ob dieser Haarausfall tatsächlich etwas mit dem Medikament zu tun hat. Wir wissen es nicht, aber wir werden daran denken, wenn wir dieses Medikament vor uns sehen. Wir sind als Menschen, leider oder zum Glück, wer weiß das schon so genau, wir sind als Menschen sehr stark darauf gepolt, Emotionen und Geschichten Glauben zu schenken, im Positiven wie im Negativen. Die Geschichte dieser einen Person, die wider allen katastrophalen äußeren Umständen die Krankheit überwunden hat, kann Hoffnung geben. Oder die Geschichte der einen Person, der es furchtbar ging, nach dieser einen sehr üblichen Therapie, die Hunderte an Menschen nehmen, kann die Zweifel größer werden lassen. Wir folgen Erzählungen und nicht Zahlen. Denn welche dieser beiden Aussagen bleibt uns im Gedächtnis? Aussage Nummer 1. Dieses Medikament hilft weltweit sehr, sehr vielen Menschen. Oder Aussage Nummer 2. Dieses Medikament hat bei einer jungen Mutter nach kurzer Zeit schwere Nebenwirkungen ausgelöst. Was davon wiegt in unserer Wahrnehmung schwerer? Obwohl rein rational die erste Aussage viel relevantere Informationen enthält, wenn sie nun von einer zuverlässigen Quelle stammt, merken wir uns trotzdem fast immer die zweite eher, weil sie sich emotional in unserem Hirn verankert. Wir haben ein Bild, eine Geschichte, eine Vorstellung dazu. Anekdotische Evidenz nennt sich das und wir hatten in der letzten Episode auch schon kurz davon gesprochen, weil diese anekdotische Evidenz unser Narrative Bias, unsere Tendenz, viel eher Geschichten als Zahlen zu glauben, auch dazu führen kann, den falschen Menschen Glauben zu schenken, einfach weil wir ihnen glauben wollen. Denn, wie Lisa Göschelberger sagt,
Wenn ich der jetzt höre, sag mal, der hat das genommen und war geheilt, natürlich bin ich dann gleich Feuer und Flamme dafür. Ja? Aber natürlich zu sagen, okay, ich sammle Informationen, ich höre mir das an, ich schaue mir das an, aber natürlich, ich bewerte und ich gewichte es dann auch.
Statistisch relevant ist eine Stichprobengruppe an Menschen erst, wenn sie groß genug ist, um Rückschlüsse auf die gesamte Gruppe an Menschen zu erlauben, über die eine Aussage getroffen werden soll, ohne dass dabei der Zufall die Ereignisse zu stark beeinflusst. Der Nachbar und ein, zwei Menschen mehr sind dabei für so eine Gruppe niemals groß genug. Auch 10 Menschen, die von etwas erzählen, machen keine statistische Relevanz aus. Auch wenn uns das möglicherweise aus Erzählungen so vorkommt. Also, ich fasse kurz zusammen, was wir nun schon gehört haben. Erstens, wir alle suchen bewusst oder unbewusst bevorzugt Informationen, die unsere vorgefasste Meinung stützen. Zweitens, wir glauben emotionalen Einzelgeschichten sehr viel eher als neutralen Statistiken. Und drittens, wir gewichten das, was uns häufig unterkommt, stärker, als es der Wirklichkeit entspricht. Achtung also vor diesen Wahrnehmungsverzerrungen. Noch schwieriger als für sich selbst abzuwägen, rational zu sein und für sich die richtige Entscheidung zu treffen, ist es, wenn diese Entscheidung nicht einen selbst, sondern das eigene Kind betrifft. Eine Person, die davon erzählen kann, ist Klaas Röhl. Seine Tochter wurde im Alter von nur 7 Monaten mit einer sehr unberechenbaren und noch dazu seltenen Krankheit diagnostiziert. Das ist mittlerweile schon viele Jahre her. Und ich glaube, dass diese lange Zeit auch ein Grund ist, warum Klaas Röhl nun so darüber sprechen kann, wie er es tut. Denn er hat über die Jahre hinweg auch seine Rolle verändert. Er war nicht nur betroffener Elternteil, sondern begann sich sehr aktiv zu engagieren, gründete eine Patientenvertretung, den Verein NF Kinder und baute das erste Expertisezentrum zu dieser Krankheit in Kooperation mit der Medizinischen Universität auf. Er sagt:
Ich glaube, man hat immer vor allem Angst vor den Dingen, die man nicht versteht und die man nicht kennt. Und die plötzliche Diagnose mit einer seltenen Erkrankung, von der man noch nie etwas zuvor gehört hat, war so eine unbekannte, große Unbekannte, die einem Angst gemacht hat. Und deswegen wollte ich mich eigentlich immer einlesen und das besser verstehen, wollte aber auch wissen, was gibt es denn für Optionen, für Möglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten etc. Und neben dem, dass man sozusagen mit der Angst umgehen möchte, was sicherlich auch ein Stück weit das Gefühl meiner Pflicht als Elternteil nachzukommen, als Vater. Also ich möchte ja alles, was in meiner Macht steht, tun, um meiner Tochter zu helfen, sie zu unterstützen.
Und dazu zählte so Klaas Röhl für ihn eben auch, sich über diese seltene Erkrankung bestmöglich selbst zu informieren. So gut vorbereitet in Arztgespräche zu gehen, dass man Therapiemöglichkeiten auch mitdiskutieren kann. Dass man nicht einer Meinung ausgesetzt ist, vor allem eben, weil diese Krankheit so selten ist, dass man nicht davon ausgehen konnte, dass sich alle Ärzte hier auskennen. Ein Weg, sich auszutauschen, war dann in Foren mit anderen Angehörigen und Betroffenen. Aber
was in Foren, im Austausch mit anderen Betroffenen, glaube ich, ganz wichtig ist, ist so Erfahrungen auszutauschen. Was da nicht passieren darf, manchmal aber passiert, ist, dass quasi um medizinischen Rat gefragt wird. Und wenn das passiert, dann in einem Forum, wo ich eine Admin-Rolle habe, in einer Facebook-Gruppe zum Beispiel, dann haben wir da ganz klar definiert, dass wir da aufmerksam machen, dass wir alle hier medizinische Laien sind und nicht einen medizinischen Rat erklären.
Wofür man solche Foren aber gut nutzen kann, sind praktische Ratschläge. Zum Beispiel,
wenn es darum geht, okay, wie kann ich zu Hause zum Beispiel, ja, was kann ich tun, um mein Kind aufs MRT vorzubereiten? Ja, kann ich natürlich sagen, was habe ich zu Hause gemacht? Ja, wir haben auf YouTube MRT-Geräusche gefunden, haben meiner Tochter einen Kopfhörer aufgesetzt, damit sie sich an die Geräusche gewöhnt. Wir haben geübt, still zu liegen sich zu entspannen. Und sie hat das dann geschafft, seit sie 4 Jahre alt ist, dass sie das MRT ohne Narkose schafft. Und das ist eine Riesenerleichterung für meine Tochter, die nicht sediert werden muss, und für uns als Eltern, dass man dann nicht eigentlich 1,5 Tage lang verliert wegen einem MRT, sondern mittlerweile fahren wir dahin, machen das MRT, in einer Stunde sind wir wieder fertig. Also da gibt es, glaube ich, Beispiele, wo der Erfahrungsaustausch enorm wichtig ist, aber bei medizinischen Fragen muss man aufpassen.
Foren können also sehr hilfreich sein, vor allem um Ängste zu nehmen und sehr praktische Tipps zu geben. Ein solcher Tipp, den wir hier auch geben möchten, weil es so gut zur heutigen Folge passt, ist, jemanden in ein Arztgespräch mitzunehmen. Einen zweiten Kopf sozusagen, der mithören kann und dabei andere Gefühle und Emotionen durchlebt und dadurch möglicherweise Informationen anders einordnen kann. Oder, wenn es schwer ist, eine zweite Person zu finden, dann einen Zettel bereitzuhalten, die erklärten Fakten aufzuschreiben und vor dem Gehen nochmal vorzulesen. Habe ich etwas vergessen? Nein? Ja? Okay, danke. Und dann kann man sich später in Ruhe nochmal diesem Aufgeschriebenen widmen. Denn zwei psychologische Effekte möchte ich Ihnen in dieser Episode noch vorstellen. Zwei, die vor allem bei einem Arztgespräch zum Tragen kommen und die Wahrnehmung eines Gesprächs stark beeinflussen können. Zum einen ist es der sogenannte Anker-Effekt. Der besagt nämlich, dass wir Informationen dahingehend gewichten, in welcher Reihenfolge sie uns vorgetragen werden. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin als erstes sagt, sie haben eine unheilbare Krankheit und dann im weiteren Verlauf diese Krankheit erklärt und ihnen dabei möglicherweise sogar mitteilen will, dass es für diese Krankheit gute Behandlungschancen gibt, dass man gut damit leben kann, dann wird höchstwahrscheinlich trotzdem bei Ihnen erstmal eines übrig bleiben, das Wort unheilbar. Oder umgekehrt, wenn Ihnen jemand erzählt, Sie haben eine Krankheit, für die gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten, die allermeisten Menschen spüren erstmal kaum Symptome und leben wirklich gut damit, naja gut, es gibt keine Heilung, Sie werden damit leben müssen, aber es gibt eine wirklich gute Betreuung dazu, dann bleibt Ihnen wahrscheinlich übrig, ja, ich werde gut damit leben können. Was man diesem Effekt entgegensetzen kann, ist eben eine zweite Person oder einen Stift und einen Zettel. Und dann gibt es noch die sogenannte Verlustaversion. Die besagt, dass wir sehr, sehr ungern Dinge verändern. Veränderungen sind für Menschen immer schwer. Auch wenn man weiß, dass etwas gut wäre, ist es in die Zukunft zu denken nicht immer leicht. Vor allem, wenn ich im Jetzt in der Gegenwart noch keinen Leidensdruck verspüre. Lisa Göschelberger, die Psychologin, sagt,
Menschen tendieren gerne eben oft dazu, nichts zu verändern.
Veränderungen sind unsicher, Veränderungen sind schwierig, Veränderungen kosten Kraft. Das heißt, dass wir Verluste, auch kleine, psychologisch stärker empfinden als gleich große oder sogar sehr viel größere Gewinne. Wir treffen deshalb oft Entscheidungen, um Verluste zu vermeiden, selbst wenn eine objektiv bessere Option existiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Patient mit chronischem Bluthochdruck soll weniger Salz essen. Denn weniger Salz bedeutet weniger Bluthochdruck und damit ein geringeres Schlaganfallrisiko. Man möchte nun ja meinen, dass diese Entscheidung einfach wäre. Aber das ist sie natürlich nicht. Denn weniger Salz bedeutet einen sehr spürbaren täglichen Verlust. Und das mögen wir nicht. Einfach, weil wir Menschen sind. Oder ein anderes Beispiel, ein Medikament verspricht gute Besserungschancen, aber man wird damit wahrscheinlich einiges an Gewicht zunehmen und damit den jetzigen Körper, so wie man ihn kennt, verlieren. Was Lisa Göschelberger hier rät?
Wichtig ist, diesen Verlust, das zu sehen und zu sagen, okay, nicht zu sagen, ah ja, mei, macht ja nichts. Na, das stimmt schon. Wenn ich bei jemand auch bin, der vielleicht auf das auch immer sehr viel Wert gelegt hat, haben wir wieder bei den Werten, ja, dann macht das was mit mir. Ja, und das ist, glaube ich, auch noch wichtig, das zu sehen. Zu sagen, okay, wenn ich dann 15, 20 Kilo mehr habe, weil ich eben durch dieses Medikament so viele Wassereinlagerungen habe, dann macht das was mit mir, ja, und mit meinem Wohlbefinden.
Die Psychologin sagt also, wir sollen nicht so tun, als ob diese scheinbar kleinen Nebeneffekte eben nur klein sind. Man soll die Ängste vor diesen Veränderungen und Verlusten, auch wenn sie von außen banal erscheinen, nicht ignorieren, sondern sie ansehen und wahrnehmen und dadurch annehmen und in die Entscheidung mit einbeziehen. Was Lisa Göschelberger zu all diesen psychologischen Effekten und damit einhergehenden Emotionen auch sagt, ist, sich vor lauter gewünschter Rationalität keinesfalls von Wünschen und Hoffnungen abbringen zu lassen, sondern möglichst zu versuchen, beides gleichzeitig zu erlauben. Denn
natürlich sind Wünsche, Hoffnung, Träume, die sind ganz, ganz was Wichtiges. Ja, aber ich glaube, es ist schon wichtig, da auch zu unterscheiden und zu sagen, okay, und was ist ein Wunsch? Ja, was ist ein Traum und was ist ein Ziel? Ja, und Wünsche, Träume, die dürfen wir haben. Ja, zu sagen, am liebsten würde ich morgen aufwachen und ich wäre wieder 100% gesund. Verständlich, ja. Aber halt zu sagen, okay, das ist ein Traum. Ein Traum oder ein Wunsch, den haben wir halt selber nicht in der Hand. Ja, ich kann Lotto spielen, aber ich habe es nicht in der Hand, ob morgen meine Zahlen gezogen werden. Ist einfach so. Trotzdem darf ich träumen und was würde ich machen? Ja, nicht 10 Millionen Euro gewinnen, was würde ich damit machen? Ja, das darf schon sein, aber es ist halt schon wichtig, daneben halt nicht aufs Leben oder auf die Realität zu vergessen. Und das andere ist ein Ziel, nämlich zu sagen, okay, ich habe ein Ziel. Ein Ziel ist etwas, was ich selber durch mein Verhalten erreichen und beeinflussen kann.
Ja, und damit sage ich für diese Episode Tschüss und bis zum nächsten Mal, wo wir uns einem sehr speziellen, aber wichtigen Thema widmen werden. Der Frage nämlich, wie eine klinische Studie abläuft. Wie entscheiden sich Menschen daran teilzunehmen und wie kann man verstehen, ob man das für sich selbst will? Bis dahin hätte ich noch eine Bitte. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt oder Sie ihn hilfreich finden, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Schicken Sie diesen Podcast einer Person, die das auch interessieren könnte. Oder lassen Sie uns eine Bewertung mit 5 Sternen hier. Danke und bis bald.